Radio 1. Hörbar Rust.
Tja, heute mit Klaus-Maria Brandauer und jetzt erstmal mit Ray LaMontagne, der wirklich so ausgesprochen wird, obwohl er so schön geschrieben wird, LaMontagne, Ray LaMontagne, und der Song heißt Trouble. Radio 1, die Hörbar Rust, das war Ray LaMontagne mit dem Titel Trouble. Und hier kommt die Kurzbiografie meines heutigen Gastes.
Hörbar Rust. Heute mit Klaus-Maria Brandauer, 69. Der Schauspieler kommt in einem Alpenvorort der Steiermark zur Welt. Sein Vater ist Zollbeamter, Mutter Maria besitzt selbst eine künstlerische Ader und unterstützt ihren Sohn. Der bricht sein Studium in Stuttgart nach 2 Semestern ab und wird noch mit 20 zum Familienvater. Brandauer geht ans Theater. Er lernt und brennt und reüssiert. Bald auch beim Film. Für seinen Mephisto gibt's einen Oscar. Es folgen unter anderem Das Feuerschiff, Das Russlandhaus und Jenseits von Afrika. Seitdem wurden viele weitere Erfolge gefeiert und viele Rollen gespielt. Zuletzt als Wilhelm Reich. Wir haben die Ehre und freuen uns sehr. Klaus-Maria Brandauer, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Brandauer, Sie wären ja selbst fast mal beim Radio gelandet, beim Schlafsackradio. Wissen Sie noch, haben Sie den Text noch im Kopf?
Bonjour, mesdames et messieurs, Paris, Bordeaux, c'est toujours la même chose, Mendes, France, c'est ça.
Mais oui, entre nous, la mer, toujours la même chose, Charles de Gaulle, Mendes, France, Paris, Bordeaux.
Paris, Bordeaux, voilà.
Aber Sie haben ja auch fürs amerikanische Radio damals schon gearbeitet.
Yes, no, for the British broadcast.
Oh, for the British
BBC,
oh,
yes,
sorry,
of course,
sorry.
I mean, you know what, this was of course a little different. Oh, ich konnte keine Sprache, aber ich habe sie eben nachgemacht. Mein Großvater fand das fantastisch und hat gesagt, ich werde deshalb aus diesem Grund einmal ein Politiker.
Ein Politiker?
Ja.
Na, also wenn es nach Ihrem Vater gegangen wäre, wären Sie, glaube ich, tatsächlich was Ernsthafteres geworden. Jurist, Beamter?
Jurist, der Juristerei kann je nach den Fällen unglaublich unterhaltsam sein. Fantastische Dinge, alles das, was im Theater und im Film auch vorkommt. Mord und Totschlag, unterdrückte Menschen, ja Helden, die es gar nicht gibt. Und ziemlich große Schmeißfliegen, Vollidioten. Und was sie noch alles sind und sein können, die Menschen, das sage ich jetzt nicht.
Fängt
mit A an.
Arzt?
Arzt. Sehr gut. Sie gehören zum Radio und dieser Funktion. Sie helfen den Menschen, die Sie interviewen. Das finde ich gut. Der Winter, der ist da. Den haben wir ja wirklich jetzt in Berlin
draußen.
Oh,
er ist wirklich da. Weiß ja. Gott. Und es soll minus 20 jetzt noch werden.
Also, was?
Ja.
Heute?
Nein, nicht mehr heute. Nein.
Dann bleibe ich hier. Dann gehe ich nicht mehr nach Hause. Dann bleibe ich
im Studio. Also gut, hier ist es ganz angenehm. Was wären Sie denn geworden, wenn die Schauspielerei, wenn diese Muse Sie jetzt nicht so eindringlich geküsst hätte? Wären Sie Journalist, Schriftsteller geworden?
Ich mache das, was ich mache, und das war auch klar, dass ich das mache, und ich habe nie an etwas anderes gedacht. Das lässt sich natürlich heute so sagen, aber ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich habe gedacht, das werde ich hinkriegen, da möchte ich dabei sein, in diesem Unwägbaren, wo man sehr, sehr viel lernen und arbeiten muss und trotzdem im Unwägbaren bleibt. Denn wenn Sie einen Beruf haben, der völlig klar und logisch vonstatten geht, dann wäre ich vielleicht nicht der Richtige. Aber wer weiß. Und über die Vergangenheit kann man diesbezüglich nicht reden, weil ich es gar nicht beweisen kann.
Aber Sie sind diszipliniert. Es ist ja nicht nur...
ich war früher da als Sie, das stimmt.
Oh,
aber
da war der
Hollande, da war der Premierminister. Ja, der Premierminister heißt er gar nicht, ne? Oder doch?
Wir müssen dazu sagen, dass es eine Aufzeichnung ist. Heute ist nämlich in Echtzeit Dienstag tatsächlich. Und ich bin nie zu spät. Ich bin... immer viel zu früh da und heute ausgerechnet, wo ich denke, oh, der Brandauer, oh, da muss man ganz vorsichtig sein, da wäre ich auf jeden Fall pünktlich und dann stecke ich in diesen ganzen Absperrungen fest.
Aber sie ist tatsächlich eine Minute zu spät gekommen, was sagen Sie dazu?
Ja, es war Gott sei Dank nicht so viel, Gott sei Dank. Gut, wir legen los mit Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Und Sie haben diese, oh, schade, dass man Sie jetzt nicht sehen kann, weil Sie strecken die Arme von sich und lachen lautlos, wie es nur ein Schauspieler kann. Sie freuen sich über diese Version. Das ist diese Lachversion, wo er sich amüsiert. Sie sind ganz still jetzt gerade.
Ja,
Sie
bin ganz still, weil ich dachte, es kommt gleich die Musik.
Ja,
warte auf Elvis.
Wir können vor jedem Lied können wir noch so ein bisschen erzählen, warum reden. Sie
genau. Ja, sehr, sehr fein. Das ist, er lacht nicht. Er lacht dann auch. Aber er lacht deshalb, weil eine im Chor, es ist ein Chorus dabei, so drüber singt, eine Oktave höher. Das ist wirklich so fantastisch, das zu bemerken. Schade, dass wir es jetzt schon verraten haben.
Okay, nee,
vielleicht
das
verraten Sie es nicht.
Die, tatsächlich gibt es verschiedene Theorien darüber und die, ich habe im Internet mal nachgesehen, die, die Erklärung dafür liegt in etwas anderem. Man denkt immer, es ist diese Frau, die da so völlig unbeirrt singt und immer höher und man denkt so, was, warum hört sie nicht auf damit? Es ist aber wohl tatsächlich so, dass in der ersten Reihe in diesem Konzert ein Mann saß, dessen Toupet verrutschte, weil eine Frau nach vorne wollte zu Elvis. Und er hat das gesehen, dieses Toupet, das fiel dann wohl ab und Elvis musste, hat das gesehen und musste so lachen und hat einen Satz umgewandelt zu "Do you gaze at your bald head and wish you had hair?" So. Und daraufhin musste er wohl so lachen. Und diese Frau hat sich, die hier als Background-Sängerin Emily Houston, als die Mutter von Whitney Houston angeblich bekannt gegeben wurde, hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen.
Ja, ich bin natürlich fürs Geheimnis, wissen Sie. Und das, wenn man das von vornherein erzählt, ist natürlich das Geheimnis nicht mehr da. So hätte jeder während dem Hören sich irgendwas denken können, was das ist. Jetzt wissen wir es. Es ist ein Toupet. Jetzt finde ich es gar nicht mehr so gut. Und die Leute werden es gar nicht bemerken. Denken, ist doch vollkommen klar. Ist alles in Ordnung.
Klar, so lacht
es
man doch, wenn
von vornherein alles klar.
Okay, also ich habe das Lied entzaubert. Es tut mir wirklich leid, aber vielleicht können Sie sich ja trotzdem zum Amüsieren bei der Vorstellung, dass da so ein Toupet runtergefallen ist und Elvis darüber lachen musste.
Are you lonesome tonight?
So, diese Aufnahme entstand im August 69. Elvis Presley, der sehr lachen musste über ein, vielleicht über ein verrutschtes Toupet, vielleicht auch über die Background-Sängerin und vielleicht über etwas ganz anderes. Herr Brandau jedenfalls lacht auch und immer wieder. Immer wieder. Zur Welt gekommen sind Sie als Klaus-Georg Steng, 1943. Der Name, den Sie gewählt haben und relativ, also nach Ihrem ersten Engagement eigentlich schon, da wussten Sie, Sie möchten anders heißen, ist aber nicht erfunden, sondern er ist authentisch, Ihre Großmutter.
Der Name meiner Mutter als Mutter Mädchen schon, Maria. Und die, der angeheiratete Name meiner Großmutter, mhm. Nicht? Und das, ich habe das schon in der Schule so geschrieben. Habe ich immer geschrieben, Klaus Steng Brandau oder Klaus Maria Steng Brandau. Das habe ich mir einfach so gewählt, weil ich dachte, wenn ich mal sowas machen möchte, dann, und habe auch gehört, dass Leute sich einen Künstlernamen nehmen. Am meisten haben mir gefallen die Franzosen, ja, die plötzlich nur einen Namen hatten, so wie Bourville, mhm. Ja, oder Fernandel. Also, dass man sagt, das ist es, ja, wie ein, will ich sagen, Markenzeichen, aber so, dass das, man sich einfach das behalten kann.
Ihr Vater hat, wenn er Ihnen Briefe geschrieben hat, immer noch zur Sicherheit Ihren richtigen Namen in Klammern dahinter geschrieben. Der war der Suspekt, oder?
Ja, nee, der schrieb schon Klaus-Georg Steng und dann Klammer auf, Klaus-Maria Brandauer, Klammer zu, Burgtheater Wien. Das war auch richtig so, weil das kann man ja ohne weiteres sich dazu bekennen, das ist ja kein Problem.
Sie haben Geburtstag mit zwei Menschen, die auf jeden Fall ihr Leben gekreuzt haben und für die Sie auch, glaube ich, große Sympathien hegen. Einmal Meryl Streep und Campino. Die haben am selben Tag wie Sie Geburtstag, am 22.06.
Ja, natürlich. Ich meine, mit Meryl habe ich ja Out of Africa gespielt und das hat ganz fantastisch funktioniert und ich schätze und sie als Mensch und als Schauspielerin sehr. Und den Campino, den habe ich sowieso ins Herz geschlossen, weil wir einfach eine tolle Zeit miteinander verbracht haben hier in Berlin im Admiralspalast. Eine ziemlich schwierige Probenzeit, aber wir waren dann, ich weiß nicht wie viel Mal, also 78.000 Menschen haben die Drei-Groschen-Oper gesehen und das war eine große Freude und seit der Zeit sind wir dicke Freunde.
Das war 2006, da wurde der Admiralspalast neu eröffnet. Sie haben die Drei-Groschen-Oper.
Naja, eröffnet kann man nicht sagen, naja, es war ja noch gar nichts fertig, wir hatten nicht mal einen Vorhang. Aber macht nichts, ja, wir wurden da hineintheatert und wenn ich heute noch irgendjemand sehe von diesen Leuten, die mich damals von Tag zu Tag vertröstet haben, dann weiß ich nicht, ob ich nicht irgendwie schimpfe.
Ja, man, es wurde uns zugetragen, dass es dort eine schwierige Stimmung herrschte. Ich glaube, Campino hatte, da kam dabei ganz gut weg, also weil sie wirklich gut miteinander konnten. Fanden Sie es mutig, ihn für diese Rolle zu besetzen?
Nein,
eigentlich?
Überhaupt nicht. Nein, das hat eigentlich gar niemand anders gegeben. Ich kannte ihn persönlich nicht und wir haben uns in Düsseldorf getroffen und ich fand das ganz richtig, weil die Leute, die ich für die Drei-Groschen-Oper damals verpflichtet hatte, hatten Folgendes notwendig, ja. Nämlich erstens, Sie sollten gut Deutsch können, ja, auch singen können ein bisschen, nicht, muss nicht fantastisch sein, aber auf jeden Fall diese Songs singen können und dass Sie vielleicht so aus dem mitteleuropäischen deutschsprachigen Raum alle stammen, das heißt aus der ehemaligen DDR, was mir wichtig war. Aus Katrin der Bundesrepublik Deutschland, ja. Mhm. Aus Österreich und der Schweiz. Mhm. Ja, und das war mir irgendwie ein Anliegen, weil Leute, die so in der Umgebung von Berlin und dann auch in der Umgebung von Deutschland leben, wissen, was für eine politische Situation geherrscht hat, von der heute ein 20-Jähriger gar nichts mehr weiß. Und das mit hineinzunehmen in ein Stück, das in den 20er Jahren gespielt wurde oder uraufgeführt wurde, das war mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Eine politische Dimension, ohne dass man darüber reden muss, ja, weil die Dreigroschenoper ist ein Schlager. Ja, es soll jetzt keiner kommen und sagen, das ist gegen Banken oder gegen irgendetwas. Das ist einfach ein Notnagel für das damalige Theater, was heute Berlin Ensemble heißt, der Schiffbauer-Damm-Theater gewesen. Die hatten keine Besucher mehr damals und da haben gesagt, Brecht, weil schreibt uns ein Stück. Und dann sind die an die Côte d'Azur gefahren und haben ein Stück über arme Leute und denen dies schlecht geht. Und es wurde eigentlich eine, natürlich als Anti-Werbung, Verherrlichung des Geldes. Ja. Und irgendwie müssen wir sagen, jeder, wenn wir ganz ehrlich sind, Geld ist natürlich furchtbar, aber wenn du keins hast, schaut's nicht gut aus. Und das müssen die, die welches haben, ändern, damit die, die keins haben, ein bisschen mehr kriegen.
Ich habe neulich so eine ähnliche Situation erlebt, fällt mir gerade ein, als ich in den Tiergarten ging und mit meinem Hund spazieren zu gehen. Da kam eine Frau, die auch einen Hund hatte oder hat, die sehe ich regelmäßig. Und wir sprachen über einen Film, fällt mir jetzt nicht mehr genau ein. Und sie sagt, oh, ich habe den geliebt, super, den habe ich gestern gesehen, so ein super Antikapitalismus-Film. Endlich mal wieder, habe ich gesagt, ach echt, lief der gestern im Fernsehen? Sagte sie, nee, habe ich auf dem Großbildschirm gesehen, Blu-ray, klar. Ich so dachte, ja. Ah ja, nee, klar, ja. Gute Antikapitalismus-Geschichte, ja. Gut, das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben, wird intoniert von Campino und Birgit Minichmayr, Auflösen. Ein schönes Lied, ich glaube auch von den Toten Hosen geschrieben oder von Campino
von geschrieben. Von Campino geschrieben, ja. Also ich glaube, die Birgit hat auch ein bisschen mitgemacht da am Text.
Ich weiß, dass Sie mit Birgit aktuell einen Film gemacht haben. Sie ist bei dem Wilhelm Reich-Film im Moment dabei.
Wir haben zwei Filme gemacht. Eins heißt übrigens Die Auslöschung und ist über einen dementkranken Künstler und das andere ist Wilhelm Reich über den Wissenschaftler und Psychoanalytiker.
Ist sie auch Ihre Schülerin gewesen, Birgit Minichmayr?
Ja. War sie im Max-Reinhardt-Seminar.
Mhm. Sie haben sie unterrichtet im Fach, in verschiedenen Fächern? Oder?
Ich habe ja anhand meines eigenen Beispiels und der Literatur, die es über Schauspielkunst gibt, versucht, wie all die anderen auch, einfach einzuführen. Nicht? Aber sie können ja jemanden nicht begabter machen. Die Begabung müssen die Menschen mitbringen. Ja. Man kann sie nur aufmerksam machen, dass in der Öffentlichkeit zu stehen kein Honigschlecken ist. Da muss man ordentlich viel einstecken können und dass man sich auch ein bisschen danach richten muss, wenn man so eine künstlerische Sache wählt, die ein Beispiel auch sein soll für andere Leute, dass man sich auch dementsprechend im privaten Bereich ein bisschen so benehmen muss, damit man tatsächlich eine Autorität hat. Texte von Shakespeare, Texte von Bert Brecht und vor und zurück einfach zum Leben erwecken zu können. Das ist wichtig. Es ist nicht unbedingt eine moralische Position notwendig, aber mir wäre es recht, weil sonst sollte man sich nicht erlauben, in der Öffentlichkeit den Mund aufzumachen, auch wenn die Texte nicht von einem sind. Aber die Gedanken, mit denen man die geschriebenen Texte auflöst, sind ja von uns heute. Also wenn ich noch einen kurzen Satz dazu sagen kann, jeder Beruf braucht einen Sinn. Natürlich, der Bäcker soll backen, aber bei uns ist es so, dass wir außerhalb dessen, was wir Schauspielerei nennen oder Texte zu verwirklichen und zum Leben zu erwecken oder zu singen, ist es notwendig, dass wir einen Sinn haben. Und zwar, wir Künstler müssen auf der Seite derer stehen, die nicht die Mehrheit haben. Denn die Mehrheit hat die Mehrheit. Um die braucht man sich nicht kümmern. Wir müssen die Stimme derer sein, die krank sind, denen es nicht gut geht, die als Querulanten bezeichnet werden, die irgendwie ghettoisiert werden. Auf der Seite bin ich. Und nur dann habe ich das Gefühl, ich leiste was. Das, was man lernen kann für diesen Beruf, das kann fast jeder lernen.
Ist denn der Querulant um des Querulantenseins schon sympathisch oder besser?
Nee, der Querulant wird ja nur von den anderen als Querulant bezeichnet. Darum habe ich jetzt diese Bezeichnung genommen. Wer sich wirklich einbildet zu sagen, das ist ein Querulant, der hat meistens gar nicht recht. Ja. Man muss da vorsichtig sein.
Also gibt es gar keine Querulanten?
Natürlich gibt es Leute, die querliegen, ja. Aber das wäre jetzt zu lang. Sonst müssen wir uns die nächsten 5 Stunden unterhalten. Und ich möchte unbedingt, dass Sie sich ganz langsam meiner Meinung nähern. Ja?
Ach wenn so. Sie,
ja, muss nicht sein, aber ich würde gern argumentieren weiterhin dafür. Mhm. Glauben Sie mir, es ist ganz notwendig für die, die nicht die Mehrheit haben.
Mir ging es nur darum, dass ich es manchmal zu einfach finde, wenn man generell den Mainstream verteufelt. Weil nicht immer ist das, was viele Leute gut finden oder für richtig halten, ja auch falsch oder verachtenswert oder bekämpfenswert.
Ja, also ich bin ja nicht gegen den Mainstream. Ich habe ja gesagt, die Mehrheit, um die brauchen wir uns nicht kümmern. Fühlen Sie sich ruhig wohl in Ihrer Mehrheit?
Ja.
Das ist alles in Ordnung. Ich fühle mich in der Mehrheit meistens nicht wohl, weil ich einfach noch paar Fragen habe. Ja, und das ist wichtig. Und manchmal, das ist das Schrecklichste, gehöre ich zur Mehrheit und bin verzweifelt.
Sehen Sie, das kann passieren.
Sehen Sie. Das wollte ich sagen.
Wir hören auflösen, Birgit Minichmayr und Campino.
Radio 1. Hörbar Rust.
Come on in my house, hören wir jetzt von Julie London. Und zu Gast ist heute Klaus-Maria Brandauer.
Come on in my house, I'm gonna give you candy.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Klaus-Maria Brandauer. Der 1943 in Bad Aussee, im Salinenspital dort, zur Welt kam in der Steiermark.
Wir haben kein anderes, das ist unser Spital, weil so viele Leute beim Bergwerk sind, beim Salzbergwerk, das heißt man Saline und deshalb ist es ein Salinenspital.
Helfen Sie mir mit der Staatsangehörigkeit Ihres Vaters Georg, der immer als Deutscher?
Ja, ist er auch. Natürlich.
In Basel geboren, dachte ich?
Ja, er ist in Basel geboren. Sein Vater war, in Basel gibt es einen deutschen Bahnhof. Den Badischen Bahnhof Basel. Das ist so wie eine Enklave, ja,
ja.
Sozusagen deutsches Gebiet, nicht? Und dort war mein Großvater, der Viktor Steng, war der Chef. Und deshalb war die Familie auch in Basel und denen hat es sehr gut gefallen. Wir haben sehr viele Verwandte, deshalb auch väterlicherseits in der Schweiz. Und deshalb ist er in Basel geboren. Und vor 3-4 Jahren machte ich einen Schweizer Film, einen kleinen. Und wollten die mich irgendwie so schnell eingemeinden. Nicht, wie das so schnell gemacht wird. Ah, ihr Vater in Basel geboren und so. Also mein Vater ist deutscher Staatsbürger, obwohl ich in Basel geboren bin. Und ich bin Österreicher, obwohl ich auch einen deutschen Pass habe.
Tante Mathilde gehört zu der Basler Verwandtschaft.
Jawohl, die Tante Mathilde Risch.
Was ist Messmogge?
Messmogge, das ist... Das hat man in mein Gott, nicht, da war die Grenze, da auf der einen Seite war Deutschland, Grenzach, und auf der anderen Seite war Basel. Ja. Und man merkte das wirklich. Und drüben waren
Woran?
Die Verwandten, ja, an dem Messmocken und an der Toblerone und so weiter.
Messmocken,
das sind, wie soll man sagen, wo Lutscher, ja, wo man war, und die waren aber rund und hatten mehrere Farben, ja. Das war fantastisch. Die konnte man so kaufen, da war rot, blau, grün, gelb, außen vielleicht ein bisschen weiß, und da schlotzte man dran endlos, und das war natürlich viel besser als diese blöden Lutscher, die in den 48, 49er Jahren uns in Grenzach da gegeben wurden. Aber ich hatte keine Ahnung, dass das mit Krieg zu tun hatte damals.
Man schlotzte daran und allein daran
Lutschen
kann man schon...
Oder wie immer Sie wollen.
Ja,
ich finde
Schlotzen super,
ja.
Aber es zeigt, dass es tatsächlich... gewisse Unterschiede zwischen den österreichischen Begriffen, der österreichischen Sprache und der deutschen gibt. Und warum denn nicht das eine dem anderen zuführen? Da habe ich zum Beispiel den Fotzhobel gefunden.
Ja.
Was bedeutet, was ist ein Fotzhobel?
Eine Mundharmonika.
Richtig.
Ja. Wenn ich es nicht weiß, wer soll es dann wissen hier? Oder ist jemand hier, hat jemand österreichische Verwandte?
Nein, die Fotze ist ja auch der Mund.
Ja.
Im Österreichischen, was ja im Deutschen nicht immer so sein muss.
Nee,
dann gibt es,
erklären Sie mich auf, bitte.
Dann gibt es A dabei zum Beispiel. Und das ist A dabei. Wenn man es weiß, das ist ganz einfach. Das ist jemand, der auch dabei sein will. Ah, schau, das ist der A dabei.
Ja, und? Das ist doch im Deutschen Land auch so.
Nein.
Der ist auch dabei.
Nein,
der heißt
A dabei.
Nur A.
Bitte. A dabei klingt wie so eine Figur
dabei
aus einem...
Dabei und A. Und ja, A heißt damit, auch.
Deswegen sage ich, wenn man es weiß, ist es ganz
also
einfach.
Also wenn wir jetzt eine großartige Barriere, Sprachbarriere zwischen Österreich und Deutschland auch noch aufbauen, dann frage ich mich, was machen wir mit Russen? Vor 3 Tagen war ich in Russland, wo ich immer wieder da in Moskau, Petersburg dort bin und kann natürlich nicht Russisch und verständige mich blendend. Wissen Sie, mit wem am besten?
Na?
Mit denen, die nicht Deutsch können und die sonst auch nichts können. Da komme ich hinein und da machen die sofort alle Flaschen auf.
Wollte ich gerade sagen.
Und wir haben das tollste Hallo seit ich, und das ist seit dem 81er Jahr, bereise ich immer wieder, damals die Sowjetunion und jetzt halt Russland. Ich fühle mich dort unglaublich wohl, auch ohne Worte.
Ja, sie gehen da nämlich in
Rülpsen
die...
Rülpsen muss man da, natürlich nach dem 12.
Ja, natürlich, Wodka. Wenn man da
eventuell,
noch kann.
Wenn nicht mehr.
Sie gehen dann nämlich in Russland schnell in eine Beisel.
In einem Beisel?
Ja, sehen Sie.
Nein, da gehen wir nicht hin, in einem Beisel.
Beisel ist nämlich, wir versuchen ja jetzt auch gerade ein bisschen was dazu zu lernen. Beisel ist österreichisch für Lokal oder Kneipe, richtig? Ja, natürlich richtig. Und eins möchte ich noch in diesem, was ich auch...
Wissen Sie, was die Berliner sagen? Das fand ich immer ganz toll.
Na was?
Ihr Österreicher habt Charme und Humor. Wir haben nur Humor.
Sehr nett, ja, vielen Dank. Die Botschaft ist angekommen. Gut, dann widmen wir uns doch einfach wieder Ihrem doch sehr beschaulichen Leben. Die ersten 6 Jahre Ihres Lebens haben Sie in Altaussee verbracht.
Altaussee.
Altaussee.
Ja.
Altaussee. Altaussee bei Ihren Großeltern, mhm. Ein Alpenvorort der Steiermark. Es gab da Hansi, das war Ihr Onkel,
ja,
der war
ja.
11 Jahre älter als Sie und im Großen
ja,
war
ja,
wie ein großer, großer Bruder.
Oh, das ist mein Idiot, der konnte so fantastisch Skifahren und bis vor kurzem konnte er das noch bis ins hohe Alter und war so irrsinnig fesch, haben jedenfalls die Leute gesagt und ich fand das auch, er war fast 1,90 groß und schwarze Haare und ein fantastischer Schauspieler bei der Heimatbühne. Der hat so irrsinnig gut gespielt. Als da war ich schon am Burgtheater, da haben sie gesagt, der Klausi ist gar nicht schlecht, aber der Hansi ist besser.
Sie haben ihn auch, glaube ich, in die Jedermann-Aufführungen geholt.
Ja, er saß genau,
neben Ihnen.
Ja, er saß neben Jahre, mir in der Tischgesellschaft, ja, und hatte auf den Satz, ei was, wenn's regnet, ist's nass, zu lachen. Da hat er keine richtige Sprechrolle, aber er saß neben mir und es gibt eine entzückende Geschichte, weil der damalige Burgtheaterdirektor Häusermann, der das inszeniert hat, hat gesagt, und Herr Brandauer zu meinem Onkel, gehen Sie in die Kostümverwaltung und schauen sich dort, dass Sie ein richtiges Kostüm, Sie können sich das aussuchen, weil wir haben für Ihre Größe, also schauen sich, das kann auch genäht werden. Und am nächsten Tag kam der Hansi mit einem fantastischen Hut und einem richtig Renaissance-Gewand. Es war unglaublich toll. Und ich natürlich viel kleiner war in der Mitte, der Jedermann, und er, dieser Riesenkoloss, saß neben mir, hat mich eben fast erdrückt. Und dann habe ich gesagt, wo hast du denn das Kostüm her? Und dann hat er hinten aufgemacht und da stand drin, Kurt Jürgens. Das war das Jedermann-Kostüm von Kurt Jürgens. Unglaublich, ja. Aber das habe ich ihn nicht durchgehen lassen.
Er muss es ausziehen, ja?
Naja, das hat ja keinen Sinn.
Sie sind bei Ihren Großeltern groß geworden. Ihre Mutter lebte auch da, denn Ihr Vater war erst in russischer und dann in französischer Kriegsgefangenschaft.
Nee, der war 3 Jahre in Frankreich. Ja. Der war zwar in Russland im Krieg, aber in Gefangenschaft war er in Frankreich.
Gab es ein Foto, das immer wieder, oder wurde er in die Gebete eingeschlossen? Ich meine, wenn Sie aufwachsen ohne Vater, dann wird Ihre Mutter ja bemüht sein, ihn irgendwie zu integrieren, ihn als lebendige Person einzuführen. Wie lief das ab damals?
Naja, natürlich hatte ich das Gefühl, dass mein Großvater, Odat, um zu sagen, wie es österreichisch heißt, jedenfalls steirisch, in Wien würde man auch Opa sagen. Und meine Oma war natürlich so, wie wenn es meine Eltern wären, nicht? Und fast um ein Haar war natürlich der Onkel sowieso, der Hansi, von dem wir gesprochen haben, und auch meine Mutter fast wie meine Schwester, weil der Unterschied war nicht so wahnsinnig groß. Und eines Tages kam eben mein Vater und das Denken an meinen Vater war ziemlich kompliziert, das aufrecht zu erhalten, weil was soll ein 3-Jähriger, 4-Jähriger, 5-Jähriger wissen von Krieg, der ist in Frankreich? Also das ist eine große Überforderung. Und als er dann kam, war ich furchtbar beleidigt auf jemand, der die ersten 6 Jahre nicht bei mir ist. Ja? Dass er nicht freiwillig im Krieg war, das konnte ich nicht wissen. Aber ich habe es sehr, sehr schnell gelernt und doch ist immer irgendwie... Ja, irgendwie hat man das Gefühl, man hätte da jemand brauchen können. Aber das hat mein Großvater ganz gut hingekriegt und Ja, später sind wir dann richtig fein geworden, mein Vater und ich.
Sie hatten wahrscheinlich wirklich die besten Großeltern der Welt. Sie haben in dem Buch Bleiben tue ich mir nicht, wenn Sie mir das kurz übersetzen könnten.
Kann ich nicht. Bleiben tue ich mir nicht. Das ist wie A dabei. Entweder Sie verstehen es gleich oder wir müssen es bleiben lassen. Es war mir ganz wichtig, einen Titel zu nehmen, der nichts bedeutet. Und wenn er für Sie was bedeutet, dann können Sie das Buch auch kaufen. Also Bleiben tue ich mir nicht.
Ich kann das auf verschiedene Arten interpretieren.
Es hätte auch sein können,
dass das ein Ausdruck ist für etwas. Weil Paradeiser kann man ja auch nicht irgendwie herleiten unbedingt. Also man, das ist schon gut, das zu wissen.
Paradiese ist etwas aus dem Paradies.
Das kann aber alles sein. Das können ja auch Sie und ich sein.
Na? Das lasse ich so stehen und hoffe, dass Sie genügend Zuschriften bekommen.
Wieso denn Sie? Okay, wir machen vielleicht erstmal Musik, bevor es weitergeht. What a Wonderful World haben Sie sich gewünscht. Wie nennen Sie ihn? Louis oder Louis Armstrong?
Wie Sie wollen.
Ja, schwierig.
Sagen Sie es Berlin schon, ich sage es Oederseerisch.
Also ich sag's dann, wie war das mit Humor, aber ohne Charme?
Ja. Ich sage der Armstrong. Gell?
Sie sagen der Armstrong.
Den Vornamen weiß ich gar nicht. Franz oder
ja, der Kali. Franz Armstrong. Ja. Der Lance Armstrong ist ja im Moment so ein bisschen up to date. Und um das jetzt ein für alle Male zu klären, habe ich einen Song gefunden, den wir gleich anspielen, bevor wir das Lied von Herrn Brandauer hören. Da besingt er seinen Namen nämlich selbst. Wir können es auch jetzt mal kurz an. Herr Tonmeister Redlich, bitte. Wir fangen jetzt mal mit Hello Dolly an. So.
Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have.
This is Louis, also er selbst spricht das S aus und jetzt ist ein für alle Mal klar, es ist Louis Armstrong. What a Wonderful World. Warum haben Sie dieses Lied ausgesucht? Wofür steht das in Ihrem Leben?
Weil ich vor kurzem auf einer Beerdigung war, die sehr traurig war und der hat sich das gewünscht, dass das an seinem Sarg gespielt wird. What a Wonderful World, das alles.
Okay. This was Louis Armstrong, What a Wonderful World, ausgesucht, mitgebracht von Klaus-Maria Brandauer. Sie haben vorhin gesagt, Sie waren so beleidigt, dass da jemand die ersten 6 Jahre Ihres Lebens nicht war und dann hat das bestimmt nicht noch einfacher gemacht, als er Ihre Mutter auch noch für ein Jahr mitnahm. Denn die beiden zogen dann erstmal nach Deutschland, mussten da wahrscheinlich alles bereiten, damit sie nachkommen konnten. Was sie dann auch taten, sie sind danach, ich glaube, es ging nach Grenzach, ist das richtig?
Ja, Grenzach zuerst und dann nach Oberkirch im Schwarzwald, dann nach Kehl am Rhein, weil mein Vater ja eben Beamter war und öfter versetzt wurde. Und das war natürlich irgendwie schon ungut. Obwohl, dann in der Nähe der Schweizer Grenze, wie vorher schon gesagt, Basel und dann Straßburg, ja, da waren auch, war ich ununterbrochen in der Comédie de l'Est, französisches Theater habe ich mir da angehört und natürlich auch im Parapluie. Und das war elsässisch, ja. Da schaust du mal der Giegel aus dem Jardin, frisst mal alle meine Legüme. Also das war elsässisches Mundarttheater. Das hat mir irrsinnig gut gefallen. Germain Müller hieß der.
Ja. Sie haben es ja auch so weit gebracht, Sie sind ja tatsächlich, Sie haben das deutsch-amerikanische Kaiserreich angeführt.
Jesus Maria. Als Claudius. Sie haben das Buch gut gelesen. Gottes Willen.
Als Claudius der Erste.
Ja.
Was ich besonders interessant fand, dass zu ihren Untertanen wirklich nur Frauen kommen durften.
Ja.
Durften ihren Reden lauschen. Mit den Jungs haben wir zwar gespielt, aber warum?
Cowboy und so. Ja, weil die haben mir besser gefallen.
Die waren unkritischer
Renate,
wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Und die Katharina, aber das war sehr gut. Die Sissi, das war unglaublich gut. Und ich habe die natürlich auch, glaube ich, irgendwie immer angeschwindelt und was weiß ich, für Sachen erfunden. War schön.
Ihr Vater hat Sie dann mitgenommen auf die echten Reisen. Also das heißt, Sie haben Alpenpässe in der Schweiz besucht, aber auch auf die Kopfreisen. Sie haben zusammen den im großen Brockhaus, glaube ich, gelesen. Das heißt, er ist ja schon jemand gewesen, würden Sie sagen, der versuchte, das wieder gut zu machen, so teilte es sich mir so ein bisschen mit. Also, dass er sie versucht,
Nein, also ich meine, wir müssen die Verhältnisse zu meinem Vater nicht strapazieren. Das hat bald sehr wunderbar funktioniert. Und wofür ich sowohl ihm als auch meiner Mutter unendlich dankbar bin, ist, dass ich im Alter von 8, 9, 10 schon wusste, wo ist die Bretagne und wo ist Spanien. Wir sind in einem Zwei-Mann-Zelt zu dritt. Ich war immer in der Mitte und wir hatten nur zwei Luftmatratzen und ein ganz kleines Zelt. Und bis wir endlich mal so eine kleine Apsis hatten vorn, also so ein Vordach. Aber ich konnte erzählen und ich war in Jugoslawien und ich war in Norwegen. Also mit 14 Jahren kannte ich ziemlich viel des westlichen Europas.
Ja.
Und das ist mir immer in Erinnerung und unwiederbringlich, dass das einfach eine Sache war, die mich sehr, sehr gebildet hat.
Was Sie geprägt hat, wird auf jeden Fall der Beginn Ihrer Volksschulzeit gewesen sein, weil Sie, Entschuldigung, dort gleich ein Theaterstück aufgeführt haben. Was machen Sie jetzt?
Ja, einer mit so langen Fingernägeln.
Ja, Struppelpeter.
Den Struppelpeter habe ich gespielt, ja.
Mensch. Warum haben ja was denn?
Ja, ja.
Warum machen Sie denn gerade vor? Ihr habt mich doch nur verschluckt. Ich dachte, was macht er denn
da? Ich dachte, während Sie sich verschlucken, mache ich ein bisschen so, ne? Die mache ich die.
Nee. Und wenn Sie jetzt die Medusa gespielt hätten, was würden Sie dann machen?
Was anderes? Ja, sowas, ja. Aber wissen Sie was?
Na.
Ich gehe jetzt gleich auf eine Probe hier im Admiralspalast, ja. Weil wir hier Samuel Becketts Stück, das letzte Band, einstudieren.
Für März, wir werden da gleich noch drauf hinweisen.
Und ich schaue so aus, nur mit grauen Haaren, wie damals als Struppelpeter.
Ach.
Genau so. So schließt sich der Kreis. Ja. Ich hatte so wilde Haare und so lange Fingernägel. Aber die Haare, das war fantastisch. Und da kam ein Taft rein, obwohl das gar nicht so leicht...
Haarspray.
Ja, Haarspray. So, ist das auch österreichisch? Taft?
Nein, was ist eine Firma? Und nicht jeder Mann wird das kennen, wahrscheinlich.
Ja, Haarspray. Ja. Spray ist besonders
Spray.
Deutsch. Ja, Spray ist es so.
Ja, sagen Sie Spray mal auf Deutsch. Was gibt's denn da für ein Sprüh?
Sprühen. Ja,
Sprüh. Einsprühen. Das Sprüh. Ja, klar, Gott, Sprüh. Haarsprüh.
Ja, ist doch egal. Mein Gott.
Wo waren Sie?
Und ich war bei der Haarpracht vom Struppelpeter,
ja.
Das war ich 6 Jahre alt. Und jetzt Richtung 70 habe ich wieder so etwas, nur dass die Struppelpeter-Haare grau sind und der Mann heißt Krupp und ist von Samuel Beckett.
Und also, ist eine Figur, ich kenne das Stück nicht, ich habe versucht mir darüber was anzulesen, eine Figur, die im Begriff ist, sich aufzulösen. Was kann ich darunter verstehen?
Naja, also noch lebt er. Er ist 69 Jahre alt und es geht ihm so ungefähr wie hier. Ja? Er hat ein Aufnahmegerät und er hat mehrere Lautsprecher und hat sein ganzes Leben immer wieder dokumentiert. Nämlich als Schriftsteller, was ihm einfällt und was er erlebt hat. Und das macht er, indem er auf Tonbänder spricht. Und ab und zu hört er diese Tonbänder an. Und in diesem Moment, wo wir also das Stück beginnen, ist er 69 Jahre alt und hört sich den 39-Jährigen an. Und der spricht wieder über den 27-Jährigen.
Mhm.
Und was ihm da alles passiert und durch den Kopf geht, er ist vielleicht nicht so erfolgreich, wie er möchte. Und es kommt irgendwie heraus, dass er und deshalb ich als Struppelpeter, Deutsch-Amerikanische Kaiserreich, wo nur Mitglieder waren von Frauen. Und beim Krupp, 69 Jahre alt, geht es nur um wunderschöne Augen. Was für ein Gesicht sie hatte. Unvergleichlich. Also man hat das Gefühl, der spricht ausschließlich über Frauen. Und sehen Sie, ich bin dabei geblieben. Vom Struppelpeter bis zum Krupp.
Sie haben sehr lange, ich weiß nicht, ob Sie es noch machen, in so Jahreskalendern kurze tägliche Aufzeichnungen gemacht. Machen Sie das heute noch?
Ja. Ja. Mathe 5. Ja, das heißt, ich hatte einen Fünfer im Rechnen oder Birgit getroffen. Das ist aber nicht die Birgit Minichmeier. Die würde sich schön bedanken, wenn ich sage, ich habe die im Alter von 10 Jahren getroffen. Nein. Und so halt. Mit Mutti in Straßburg.
Ja. Das war früher, machen Sie das heute auch noch?
Ja, mit Mutti in Straßburg kann ich leider also, nicht mehr schreiben, das würde ich sehr gerne machen. Ja. Also ich mache es auch in Kürzel, aber natürlich manche Eintragungen sind länger.
Und werfen Sie diese Jahreskalender irgendwann weg oder werden die archiviert?
Auf jeden Fall, ich habe seit 1953, seit 1954, damals waren es noch so Pfadfinderkalender, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg hieß das, da waren die und dann kam schon Jahreskalender von einer Bank, weil ich ja schon verdient habe als 20-Jähriger und so. Und heute sage ich nicht, was
Nein, aber es gibt, gibt sie noch, diese Kalender.
Ja, natürlich. Und, kann man nachlesen, ja.
Und sie wären jetzt nicht wie Crap auf die Idee gekommen, das Ganze aufzuzeichnen mal. Oder hatten Sie das auch mal so eine Phase?
Nein. Das bleibt auch bei mir. Also ich möchte da kein Buch herausgeben. Das heißt, das weiß man nie, was man, wenn man noch ein bisschen leben kann.
Ja, wäre es nicht an der Zeit, tatsächlich?
Nö. Moment, hier, das Buch, das reicht. Bleiben tue ich mir nicht. Bis ich was Besseres weiß, dann schreibe ich ein Buch.
Gut.
Schreib schon dran, sagen Sie es nicht weiter.
Ach, guck mal. Ike und Tina Turner haben Sie mitgebracht. River Deep, Mountain High.
Ja, Tina Turner.
Die finden Sie...
Hallo.
Der hat auch solche Haare.
Ha? Das ist doch toll.
Haben Sie ihn mal getroffen?
Nein.
Die ist doch auch, die lebt doch auch in der Schweiz. Jetzt kommt wieder
ja ich wohne ja nicht in der Schweiz.
Ich weiß.
Ich bin zwar Schweizophil ein bisschen wie mein Vater und kann da ziemlich viel mitreden, aber Tina Turner habe ich leider noch nicht getroffen.
Okay, vielleicht können wir da ja mal was...
Wenn Sie anrufen, ich bin sofort zur Stelle. Alles ich habe klar. Probe von 19 Uhr bis 23 Uhr, aber vorher und nachher komme ich hin.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Klaus-Maria Brandauer und ich habe Ihnen Aretha Franklin mitgebracht. The Thrill is Gone. Klaus-Maria Brandauer ist heute hier zu Gast und der Bürgermeister damals war jemand, den Sie sehr bewundert haben. Keine Ahnung, das muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem der Orte, in dem Sie gelebt haben. Das muss ein, keine Ahnung.
In Altaussee? Ja? Wahrscheinlich, ja. Na, das gibt natürlich viele Bürger. Unsere Bürgermeister waren fantastisch. Zum Beispiel der Linnordner, der im Sommer immer unsere Gäste, die halt uns im Sommer die Ehre gaben, dort zu wohnen oder sich halt eingemietet haben auf eine Zeit, da gab es jede Woche sozusagen für die Fremden, hieß das, ja, komischer Ausdruck, Fremdenzimmer für die Fremden, wurde ein Abend gemacht, wo die Leute gesungen haben, nicht, und Tänze vorgeführt wurden und er sagte, er begrüßt alle heute Anwesenden in Altaussee, was im Sommer wie im Winter ein herrliches Skigebiet ist, ja, und das sind natürlich herrliche Sachen. Natürlich.
Und es gab einen Dorfpfarrer, der ungewöhnlich gewesen sein
ja,
muss.
Ja. Da hat man erzählt, der ist strafversetzt worden. Der war Missionar in Südamerika und der hätte sich dort so benommen, dass er zu uns nach Altaussee strafversetzt worden ist. Das bedeutet, dass eigentlich man Altaussee für so schwer erziehbar gehalten hat, dass man jemand von dort, der also mit Eingeborenen zu tun hat, also nur mehr in Altaussee abwerfen kann. Das ist natürlich alles nicht wirklich wahr, sondern das sind halt Leute, die gegen diesen Pfarrer was hatten.
Aber der lief im Poncho irgendwie rum?
Und er hat niemals einen schwarzen Anzug angehabt, der hatte ein silbernes Kreuz, der sah aus wie ein von Guatemala, ein mit einem großen Hut und so eine fantastische Decke um sich herum. Der war der beste Schütze, der konnte am tollsten schwimmen, der hatte ein Kanu, das schneller fuhr als unsere Paddelboote. Also es war unbeschreiblich, den liebten wir natürlich. Ja. Und als erstes hat er mal gesagt, ich predige nicht von der Kanzel, ich bleib unten bei euch stehen, damit ich euch im Griff habe und auch zu jedem hingehen kann. Ich habe von diesem Pfarrer so viel mitbekommen und vor allen Dingen auch über Jesus oder unseren christlichen Glauben, das habe ich immer ganz gerne und das habe ich heute noch irgendwie gern, fast kindlich irgendwie. Und sollte der liebe Gott einen weißen Bart haben und so ausschauen, wie man sich das Kind das vorstellt, ich bin auch nicht beleidigt, obwohl ich viel weiß von der Welt. Ja. Also und über Glauben kann man sowieso nicht reden, das macht man mit sich allein aus und mit ein paar Freunden, die man gut kennt, ja, weil beweisen kann eh niemand was. Aber dieser Pfarrer war dermaßen sozial eingestellt und konnte einem in den Details des Lebens weiterhelfen und gute Ratschläge geben. Das ist mal das Erste. Also die Unterhaltung ständig über etwas, wo man sagt, das kann ich glauben oder nicht glauben, das ist nicht immer die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist, dem anderen seine Lebensqualität helfen zu verbessern. Und das ist großartig. Drum habe ich, werde ich denn immer in Ehren behalten. Und außerdem ein solcher Sportler. Und dann sagt plötzlich ein Pfarrer, hör mal zu, ich wollte das nie werden. Nie im Leben. Aber ich war in Stalingrad und irgendwie niemand kam raus und ich bin aber noch rausgekommen. Und da habe ich gedacht, wenn ich auf dieses Flugzeug komme, dann mache ich das. Etwas von einem riesigen Kleiderhaus war der in Graz, aus einer reichen Familie, der hätte sich alles leisten können. Nein, er ist ganz einfach als erstes gleich mal nach Südamerika und wurde dort Missionar. Und hat Menschen kennengelernt, das war toll, von denen er gesagt hat, er glaubt, die haben noch nie einen Weißen gesehen. So kam er im Amazonas weit vor. Und der konnte auch alles. Also es war unbeschreiblich, wenn man mit dem durch den Wald ging. Hat er gesagt, wisst ihr was, Kinder, heute übernachten wir im Wald. Und dann wurde sofort so eine Art Baumhütte gemacht. Und also und das mit dem Pfarrer natürlich, haben die Eltern meisten gesagt, ja, das geht doch nicht. Und so weiter. Nein, natürlich geht das. Es hat einige Zeit gedauert von diesen Querulanten in Anführungszeichen. Ja. Und dann war es toll. Und die Kirche war voll. Obwohl er nicht auf der Kanzel gepredigt hat, sondern unten.
Haben Sie ein Kruzifix oder bedeutet Ihnen das Kreuz an sich etwas als Symbol?
Ja, selbstverständlich. Ich bin in diesem Bewusstsein aufgewachsen. Ich bin so erzogen und bin allerdings absolut der Meinung, dass ich andere, meine eigene Religion, wenn Sie so wollen, nur so lang einen Wert hat, solange wir in der Lage sind, jeden anderen, der was anderes denkt, auch gelten zu lassen. Wenn das also die Ausschließlichkeit ist, das mag ich nicht. Ja, ich mag gern, dass ich irgendetwas habe wie Heimat. Dazu gehört dieses Altaussee, dazu gehört natürlich auch meine Einbindung in jeder Hinsicht, was die Eltern anbelangt und aber auch unser Pfarrer gehört dazu. Besonders der, von dem ich gerade berichtet habe. Aber das soll jeder halten, wie er will. Wissen Sie, was ich wahnsinnig gern habe? Ein Titel in einem Buch von Luis Buñuel. Und dieser Titel heißt, also das ganze Buch heißt Irdische Vergnügen. Und dieser Titel heißt von dem einen Kapitel, allein der Titel macht mich schon ganz nervig, ja, heißt ein Atheist von Gottes Gnaden. Mehr kann man nicht sein. Denn es gibt Leute, die sagen, es gibt nichts, wir sind Materialisten und nichts gibt's, gar nichts, hört auf mit der Seele und so weiter. Nein, es gibt nichts. Und manchmal in der Nacht wachen sie auf und sagen, vielleicht gibt's doch was. Mhm. Und manche Leute sind ganz sicher, dass es etwas gibt. Und das, ja. Und manchmal wachen sie in der Nacht auf, vielleicht schweißgebadet, und sagen,
das ist nichts.
Nichts. Ja. Und nicht rechthaberisch sein. Was habe ich mit 15, 16 Jahren gesagt? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Was soll mir da der Glaube und so weiter? Nein. Wenn es denn der Jesus so war, wie er beschrieben ist, bin ich für ihn.
Mit 15, 16 hatten Sie auch längere Haare als Ihre Mitschüler?
Jetzt habe ich gar keine Haare mehr, so oder
da
wenig.
Da sind ja noch Haare. Ja. Und eigentlich, Sie haben es gehasst, dass Sie normalerweise alle 3 Wochen zum Friseur mussten, glaube ich. Und irgendwann kam der Punkt, an dem Sie zu Ihrem Vater gesagt haben, ich bin ein Künstler.
Ja.
Ich habe lange Haare.
Jawohl, ich brauche eine Mähne. Das hat er auch gestattet. Übrigens war das vor den Beatles. Ja, und dann hat er auch gesagt, ja, Mensch, Kerle, wenn du meinst, dann mach das,
gell? Er hat immer Kerle zu Ihnen gesagt.
Ja, Kerle, ja.
Der Plural.
Ja, ja. Ja. Nein, das ist eher badenserisch und eher alemannisch, ne?
Sie haben zu der Zeit Ihre erste Ehefrau Karin schon gekannt, glaube ich. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob Kinder, aber Jugendliebe.
Ja, aus dem Kindergarten, kann man ruhig sagen, ja.
Sie war die Tochter des Friseurs Müller.
Ja.
Und Sie sind mit einem geliehenen oder auch vielleicht manchmal heimlich geliehenen Roller gerne dort vorbeigefahren am Haus und haben geguckt, ob sie sich zeigt oder nicht.
Na ja, zuerst wollte ich mal angeben, dass ich mit dem Roller vorbeifahre, mit meinem Motorroller und so weiter. Und war nur mehr mit einer Hand gelenkt und so ab. Richtig angegeben, wie man halt so. Da wusste ich nicht, dass es nicht angeben ist, sondern man macht einfach ein bisschen auf sich aufmerksam, um eventuell zu einem Gespräch zu kommen. Ja.
Das haben Sie ja auf jeden Fall hingekriegt. Es gab eine Szene, die habe ich auch diesem Buch entnommen, die habe ich allerdings nicht ganz verstanden. Das muss aber ein entscheidender Moment gewesen sein, der Sie zueinander geführt hat. Das war, als Sie mit so einem Boot rausgepaddelt sind und Sie wussten, dass Karin mit 2 Freundinnen am Ufer, die waren irgendwie auch schwimmen und eine Freundin wurde vorgeschickt sozusagen, um zu ihnen rauszuschwimmen, um irgendwas in Erfahrung zu bringen. Und da ging es um irgendeinen Ball.
Ja, Sommernachtsball.
Können Sie mir das nochmal erklären? Weil danach war alles klar,
hieß es in dem Buch. Naja, das weiß ich nicht, ob das so ausschlaggebend
wollten
wird.
Wollten Sie eifersüchtig machen?
Naja, also ich wollte halt sagen, naja, ich weiß nicht genau, ob ich da hingehen kann auf diesen Ball, weil ich muss nach Deutschland, ich bin auf der Schauspielschule und also was, und da muss ich den Hamlet lernen. Wichtig, Tuerei, nichts anderes, nicht? Die Mädels tun sich vielleicht ein bisschen schminken oder so und richten sich die Haare und wir geben an wie 10 nackte Neger. Das heißt, wie 10 nackte Schwarze, ich weiß es nicht, also um Gottes Willen, nur korrekt bleiben, ja. Und waren tolle Zeiten. Ja, schön, dass Sie mich daran erinnern. Es war fantastisch. Das See war dermaßen kalt. Ja, und dann bin ich aus dem Boot, ich weiß nicht, ob ich das im Buch geschrieben habe, ja, und bin durch dieses blöde kalte Wasser bis ans Ufer geschwommen und habe mich dann nochmal ordentlich produziert wie ein kleiner Hirsch.
Es hat auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlt, denn Karin und See, Sie haben geheiratet 1963, da hatten Sie schon tatsächlich Ihr Studium begonnen in Stuttgart, darstellende Kunst, und es gab schon in Karin wuchs die Frucht ihrer Lenden heran. Christian, Sie waren nämlich schon schwanger.
Ja, das wir waren bei der Hochzeit schon zu dritt. Ratzefatz. Genau, und am Tag der Geburt meines Sohnes, unseres Sohnes, Christian kam durch reinen Zufall der Vertrag des Landestheaters Tübingen, das hieß damals Landestheater Württemberg-Hohenzollern, und da hatte ich am Tag der Geburt meines Sohnes einen Vertrag als Schauspieler. Bitteschön.
Was für ein Tag.
Ja.
So, was haben wir hier als nächstes? Ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, der übernächste Song, den würden Sie nie im Leben Herrn Brandauer zurechnen. Ich hätte jetzt gedacht, Sie würden ganz viel so Weil und Brecht und klassische Musik mitbringen. Und ich habe wirklich zweimal gucken müssen, als ich da sah, Daddy Cool Bonnie M. Sehen Sie? Das ist unglaublich. Aber jetzt erstmal. Würde ich mir gerne die Geschichte abholen zu Yves Montand, C'est si bon. Warum dieses Lied?
Ja, der C'est si bon ist einfach fantastisch. Und der Yves Montand war, als ich ein junger Kerl war, so wie ich gerne gewesen wäre als Schauspieler, nicht? Groß, stattlich,
auch das ist jetzt aber Stimme. Sehr kokett.
Nein, das ist überhaupt nicht kokett, überhaupt. Ich bin nicht kokett. Ich war in meinem ganzen Leben nicht kokett. Sie müssen sich an das richten, was der Mainstream über mich sagt. Ich bin eitel, egoman und alles Schreckliche, ja? Ich bin nicht kokett. Ich bin nur direkt, ja? Und lass mich gerne überzeugen, wenn jemand etwas weiß, was ich nicht weiß. Im Gegenteil. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Wenn mir jemand sagt, dort sitzt einer, der etwas weiß, was du nicht weißt, gehe ich hin, klingle, du weißt was, was ich nicht weiß, sag's mir bitte auch. Und so ist es mit dem Yves Montand. Außerdem, ich meine, natürlich war ich auch beeindruckt. Stellen Sie mal vor, der Yves Montand, jetzt ist er nach Amerika und jetzt hat er, wie ich lese, irgendwie ist er bekannt mit der Marilyn Monroe. Ja, also stell dir das vor. Also deshalb hat mir das natürlich tiefen Eindruck gemacht. Und außerdem finde ich, viele tolle Interpretationen gibt's von C'est si bon. Aber vom Yves, den ich nie kennengelernt habe, finde ich's richtig fein.
Okay. Yves Montand, C'est si bon. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Daddy Cool Bonnie M. Ich versuche mir vorzustellen, wie Sie haben irgendwas im Auge, ne? Irgendwas?
Nein.
Okay.
Ich habe was im Auge, aber ich weiß nicht was. Vielleicht eine kleine Wimper, mich sticht die Wimper. Vielleicht, weil wir schon so lang zu Gange sind.
Nein, das ist ja wohl hier sehr kurzweilig, das können Sie nicht anders sagen. Sind Sie denn jemand, der sich eine Wimper aus dem Auge holt und sich dann was wünscht, wenn er sie wegpustet?
Kennen Sie sowas? Oh, das habe ich vergessen.
Aber kennen Sie das?
Ja? Ich wünsche mir gerade was.
Machen Sie das auch? Was wünschen Sie sich?
Das ist
ganz schnell vorbei ist, oder?
Nein, wieso denn?
Sie haben doch gerade eben gesagt, dass wir hier schon so lange zu Gange sind.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, die Leute müssen ja auch zuhören und so.
Ja, das will ich hoffen, dass sie das tun. Es gibt ja, bei manchen Sachen gibt es einfach keine... Keinen Abschneider, wie der Österreicher sagt, als Wort für Abkürzung.
Abschneider?
Abschneider, so ein Abschneider. Ja. Nein? Ashanti für Erdnuss, stimmt das?
Ja. Ashanti,
das klingt so total indisch.
Hat der Hund geheißen, ein Pekinese, der Hund von der Baronin Jolson, der Ashanti... Der hat immer so furchtbare Geräusche gemacht, entsetzlich, und wie er alt war, also unglaublich, ja. Und ich habe mal zu ihr gesagt, Frau Baronin, putzen Sie doch dem Ashanti die Nase. Aber gut.
Ich versuche mir vorzustellen, wie Sie in den späten 70ern und frühen 80ern, das war ja so die Zeit, wo wilde Partys gefeiert wurden. Sicherlich auch vorher schon, aber wenn ich mir jetzt, ich versuche irgendwie eine Brücke zu bauen zu Daddy Cool und Bonnie M. Erlösen Sie mich, erzählen Sie mir, warum dieser Song?
Das habe ich gehört im Radio und dann fand ich es gut. Das hat Rhythmus, das ist fein. Das ist richtig gut. Also ich kriege sofort gute Laune. Das ist bei mir im Auto, auf jeden Fall. Ich kann alles Mögliche hören. Nicht? Ich kann Bach im Auto hören, wenn es sein muss, oder Beethoven, aber Daddy Cool finde ich richtig spritzig.
Ja. Was macht Ihnen denn noch gute Laune?
Unterhaltungen.
Auf jeden Fall.
Die mich nicht langweilen. Das ist das, was mich interessiert. Oder eben Leute, die etwas wissen, was sie mir mitteilen wollen und was ich nicht weiß. Das macht mir gute Laune. Und meistens macht mir gute Laune, wenn ich mit den Leuten zusammen bin, um die ich mich sorge. Dann sehe ich sie da und es geht ihnen gut und so. Das macht mir gute Laune.
Sind die Leute, die Sie lieben, automatisch die Leute, um die Sie sich sorgen? Oder meinen Sie mit Menschen, um die Sie sich sorgen, noch ganz andere Leute, ja, Ihre Schüler ganz zum Beispiel?
Natürlich, ich bin sehr froh, zum Beispiel meine Schüler, schön, dass Sie das erwähnen. Ich freue mich über die Briefe, die kommen, nicht? Zum Beispiel schreibt dann einer, nachdem er ein paar Jahre bei mir war, Herr Brandauer, das Theater ist ganz anders, wie Sie es uns erzählt haben. Ja, kann sein. Und dann habe ich mir die Aufführung angeschaut und das war eine Hamlet-Aufführung und da war gleich mal der Hamlet vollkommen nackt und hatte einen Gartenschlauch und dann kamen der König und Königin herein und der ganze Hofstaat und dann wurden die mit dem Gartenschlauch abgespritzt, dann sind dann auch die Kleider rundgefallen. Das ist nicht überall so, aber ich habe das jetzt auch ein bisschen übertrieben und da habe ich gesagt, ja, mein Gott, machen Sie es ruhig weiter und ist eine Erfahrung. Ja. Und es ist schön, von den Leuten immer wieder mal kontaktiert zu werden. Und damit meine ich nicht die jetzt mittlerweile 10, 20 oder gar schon mehr, die man auch überregional kennt, sondern auch Leute, die immer noch in Innsbruck oder im Landestheater sowieso sitzen und denen es nicht so karrieremäßig gelungen ist. Um die kümmere ich mich, wenn es geht, genauso.
So, wir hören jetzt Bonnie M., Daddy Cool.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Radio 1. Hörbar Rust.
Wir versuchen hier Klaus-Maria Brandauer wieder ein bisschen runterzubringen. Nach Daddy Cool ist er hier völlig außer Rand und Band. Deswegen erstmal Super 700. Live with Grace, Super 700, eine super Band aus Deutschland. Zu Gast ist heute Klaus-Maria Brandauer. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de und Sie können auch auf unserer Radio 1 Homepage ganz unkompliziert die Podcasts der vergangenen Sendungen oder bald auch dieser Sendungen anhören. Das ist alles ganz easy und wenn Sie trotzdem Probleme damit haben, dann schicken Sie uns einen kurzen Satz in einer E-Mail und dann helfen wir Ihnen und antworten hilfreich, ja. Herr Brandauer, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie sich selbst in Filmen nie gerne gesehen haben, mit dem Zusatz vielleicht, weil man sich so gut kennt. Was meinen Sie damit?
Naja, weil man nie zufrieden ist natürlich mit einem, nicht? Sie sehen das alles im Theater, sieht man sich ja nicht, da kann man nur sein Gefühl mitnehmen und mit dem Publikum gemeinsam irgendwie spüren, ob man was erreicht hat miteinander. Das fällt ja im Kino weg. Nicht? Das Kino ist ja eine klinisch saubere Sache. Wenn jetzt irgendwo ein Film von mir läuft und unten husten die Leute oder finden es gar nicht gut, kann ich gar nichts mehr machen, kann ich keine Pause machen, sondern das ist fertig. Mhm. Ja? Und im Theater ist das natürlich viel angenehmer, weil da gibt's drei Wände, die atmen nicht und die vierte Wand atmet, das ist das Publikum. Darum habe ich es auch so gern, weil das hat einen mythisch-mystischen Zusammenhang und ich bin gern dabei. Das Publikum kann uns in Brand schießen, es kann uns lähmen, es kann uns schlechter machen, ja, je nachdem. Man macht das mit dem Publikum gemeinsam. Und wenn ich mich im Film sehe, was ich ja kürzlich wieder in zwei Filmen, ich schaue mir immer Muster an, also was wird pro Tag immer machen. Und das findet man natürlich dort und da was, was nicht gut ist und das ist nicht echt und so weiter. Und wie ich jünger war, habe ich natürlich noch viel mehr Schwierigkeiten gehabt. Obwohl, das muss ich sagen, wenn dann das Kino war und man sah, da spiele ich mit, das hat mir schon ganz gut gefallen, die Multiplikation des Namens. Aber überhaupt muss ich sagen, gut, wirklich zufrieden. Glauben Sie mir das bitte, wie ehrlich soll ich hier in die Gegend schauen? War ich noch nie.
Also ich aber glaube, das ist wenn ja ich gut das mal, für Sie.
Ja, ich denke schon.
Das ist ja, als die Musik so lief vor einer halben Stunde, sind wir zufällig in so ein kurzes Gespräch geraten, in dem Sie sagten, ich hoffe, ich zitiere Sie da richtig, zufrieden, ich möchte nie zufrieden sein. Wenn ich zufrieden bin, dann stimmt irgendwas nicht, dann werde ich nervös.
Ja, da höre ich auf. Wenn ich zufrieden bin eines Tages, höre ich auf. Also das war noch nie der Fall.
Aber ist nicht gerade Zufriedenheit ein Zustand, der bei so selbstkritischen Geistern sowieso unglaublich schwer herzustellen ist? Ist man nicht dankbar? Lechzt man nicht nach einem Moment der Zufriedenheit, in dem man auch mal sagen kann, ich habe alles gegeben, mein Möglichstes? Zufriedenheit muss ja nicht automatisch dazu führen, dass man nicht weitermacht, nicht weiterlernt, besser werden will.
Nein, also ich glaube, dass Zufriedenheit ist kein, ist für mich ist das nichts, ja. Also das ist einfach nichts. Ich weiß nicht, was zufrieden, was bedeutet das? Dann muss man irgendwie, kann man sich zurücksetzen. Vielleicht ist man gelegentlich mal mit irgendwas einverstanden. Aber im Beruf war ich mit mir noch nie zufrieden. Das wird es auch nicht geben. Es wird auch die Zufriedenheit im Leben nicht geben, grundsätzlich. Man fühlt sich dort und dort mal ganz gut und die anderen sagen, ja, das ist fein und man findet es auch. Aber zufrieden bin ich eigentlich nicht im Beruf. Hm. Aber mir geht es manchmal ganz gut. Und wenn wir jetzt eine längere Päuschen und uns alle so anschauen und sagen, ist die Sendung eigentlich in Ordnung? Ja, auch dann finde ich es auch gut.
Also ich
da können
bin
Sie
ganz,
zufrieden sein.
Ich wollte gerade sagen, also ich bin ganz zufrieden, hätte ja auch ganz anders laufen können. Ja, interessant, weil die meisten Menschen schon eine Unterscheidung machen zwischen Glück. Man will ja immer glücklich sein und Glück ist ja wirklich eine sehr launische Geliebte und kein Zustand, den man lange aufrechterhalten kann. Und daher ist es ja auch so, dass auch gerade Perfektionisten und viele Menschen bezeichnen sich ja als Perfektionisten und viele sagen von sich, sie sind ungeduldig und es fällt ihnen schwer, mal zu einer Zufriedenheit zu gelangen. Sie haben ja eigentlich immer sehr gutes Feedback bekommen. Sie haben großartige Filme abgeliefert. Welcher dieser großen Blockbuster ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie jetzt so zurückschauen?
Alle Filme, die ich mit István Szabó gemacht habe, sozusagen unsere Trilogie über das mitteleuropäische Jahrhundert, ja, also Oberst Redl, Mephisto und Hanussen. Also das ist eigentlich 100 Jahre mitteleuropäische Geschichte und ich glaube, dass wir da bin ich vielleicht nicht stolz drauf, aber so in der Nähe etwas. Ich bin froh, dass ich da dabei war und das ist im künstlerischen Ausdruck und in dem, was Gesellschaftspolitik anbelangt, für einen Film eine tolle Sache. Das stellen Sie sich mal vor, in der Anfang der 80er Jahre, wir hatten russische Schauspieler, polnische Schauspieler, tschechische Schauspieler, Schauspieler aus der DDR, aus der Bundesrepublik Deutschland, aus England, aus Frankreich, die waren alle an einem Set. Und jeder sprach in seiner eigenen Sprache. Das war dem István Szabó sein unbedingtes Credo. Nur dann stimmt der Ausdruck. Das heißt, wir konnten uns immer orientieren und dann natürlich, aber alles hat man nicht verstanden, besonders bei den Russen und Tschechen nicht, also in slawischen Sprachen, aber die anderen hat man irgendwie verstanden und trotzdem wussten wir genau. Und dieser Ausdruck, der da kam. Und jetzt haben wir ein Thema gehabt, wie das Dritte Reich, also ein Mördersystem in Deutschland an der Macht war. Und da kommt die Christiane Ajander aus Polen in einer Diktatur. Da kommen Russen, da kommen Leute aus der DDR, so wie mein verehrter Kollege Rolf Hoppe. Großartig, ohne den ich eigentlich zum Beispiel Mephisto das nie zustande gebracht hätte, wenn ich vor diesem Charakter nicht so eine Angst gehabt hätte. Ja, damit man weiß, das ist eigentlich das Grauen schlechthin. Ja, dann können Sie sowas nicht spielen. Außerdem das Missverständnis, dass man immer geglaubt hat, zum Beispiel in dem Film Mephisto, ich wäre da der Mephisto. Ich bin natürlich der Faust. Ich bin der, um den es geht. Und das andere ist der Druck. Das hat man interessanterweise zum Beispiel, ich war ganz fast von den Socken, als ich das vorgestellt habe, diesen Film in Israel, stand das in den Zeitungen. Und da habe ich gesagt, ja genau, die haben das irgendwie mitgekriegt. Ja. Also das ist etwas, worauf ich gern zurückschaue. Aber ich habe, weiß Gott, etwas erlebt in meinem Laufbahn, was ich mir in den kühnsten Träumen nicht habe vorstellen können. Und insofern bin ich.
Na,
vielleicht
was kommt
doch,
jetzt, ne?
Wenn sie alle einverstanden sein und die anderen nicht hören. Oder vielleicht im Moment, bin ich nicht unzufrieden.
Oh, okay. Der Mephisto wurde ja als bester ausländischer Film mit dem Oscar bedacht. Es gab noch andere Rollen. Ich fand das sehr lustig, es zu lesen. Irgendwo, dass als sie den Baron Blixen in Jenseits von Afrika gegeben haben, ihre Mutter war ja gar nicht so glücklich darüber, dass sie diese Rolle angenommen haben.
Naja, der hat eine schlimme Krankheit und hat die unwissend wahrscheinlich, aber doch weitergegeben. Und die Mutter hat gesagt, so einen spielst du mir nicht. Ja? Und um ein Haar. So ist es nicht. Meine Mutter hat einen sehr großen Einfluss auf mich. Also, ja, wäre schade gewesen, wenn ich da Nein gesagt hätte. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, ich glaube, ich habe unglaublich viele Rollen, viel, viel mehr Figuren, Rollen, Aufträge nicht gemacht, als ich gemacht habe, weil ich so unglaublich lang Zeit brauche, um in so Figur oder in noch wichtiger, ich bin nicht jetzt als erstes Mal ein Figuren- oder Rollenspieler, sondern ich beschäftige mich mit einem Thema. Und wenn Sie das Thema nicht kapieren, dann können Sie auch keine Figur drin sein. Also man kann nicht ein Rollen auswendig lernen und dann aufsagen, sondern man muss sehen, in welchem Kontext, in der Zeit, in dem Literaturverständnis und so weiter, ist diese Figur. Und dann kann man sie irgendwie also erwecken, auf die ein oder andere Weise. Wichtig ist auch, und das ist oft ein Missverständnis, ich behaupte, dass das immer ich bin. Wer soll's denn sonst sein? Im Film sowieso, wer soll es sein? Wenn man sagt, das ist der Napoleon, dann muss ich der Napoleon sein und da hat es keinen Sinn, dass ich nicht der Napoleon bin. Die Behauptung muss funktionieren, aber auch beim Hamlet. Ich habe mir nie eingebildet, dass ich Hamlet bin, aber eine Facette. Also wenn man nicht ganz bei sich ist, das meine ich übrigens in allen Berufen, ja. Der Bürgermeister ist nicht deshalb toll, weil er Bürgermeister ist, sondern weil der Meier, der Bürgermeister ist, als Meier gut ist. Sonst wäre ja jeder Beruf grundsätzlich gut. Und das muss man sich in unseren Breitengraden der Tätigkeit besonders ins Stammbuch schreiben.
Als Hamlet sind Sie eine Zeit lang nur in schwarzen Anzügen rumgelaufen. Wenn man Sie dann getroffen hat und Sie, ich glaube, ein Freund hat Sie mal getroffen und hat dann gesagt, was ist los? Und Sie haben gesagt, mein Vater ist gestorben.
Ja, aber das war auf der ersten Probe in Hamburg. Diesen Hamlet habe ich dann auch nicht gespielt. Ich kam auf die Probe, ich habe mir das Erkerzimmer genommen, so ein bisschen rund, wo man auf die Innenalster sieht und habe am Taliertheater probiert den Hamlet. Und auf der ersten Probe habe ich mich schwarz angezogen und komme und der Darsteller des Polonius sagt zu mir, was ist was? Sag ich, mein Vater ist gestorben. Ach, das tut mir aber leid, sagt er. Du Depp, habe ich gesagt. Im Stück.
Kate Bush haben Sie mitgebracht. Cloudbusting. Warum?
Cloudbusting, das habe ich gerade gemacht. Cloudbusting ist, wenn man mehrere Rohre hat. Blödsinnigerweise schaut das martialisch aus wie eine Stalinorgel. Und diese Rohre, sie sind so 4, 5, 6 Meter lang, sind verbunden durch einen Schlauch mit Wasser. Ja, das kann in einem See sein, in einem Fluss sein. Und die richtet man gegen den Himmel. Das ist eine besondere Konstruktion von Wilhelm Reich, meinem neuen alten Freund, diesem bedeutenden Wissenschaftler, Juristen, das hat er nicht fertig gemacht, aber Mediziner, Psychoanalytiker, Sozialarbeiter, Sozialpolitiker, der hat in seiner Amerika-Zeit mit solchen Dingen sich beschäftigt. Ja? Und zwar in seinem Staat Massachusetts haben die Leute wenig Regen gehabt. Und die Bauern brauchten Regen, hat er gesagt, das mache ich euch. Und mit diesem Gerät ist er ausgerückt und tatsächlich, ich glaub's, ja. Viele glauben es nicht, ich glaub's. Und wir haben also wirklich Beweise. Es hat geregnet. Er konnte aber auch die Wolken zerschießen, ja. Und übrigens glaube ich, dass wir das auch voraussagen können. Denn es kann ja nur Folgendes sein. Wenn Sie sagen, morgen regnet's nicht und es regnet nicht, dann ist es klar, weil 50% haben Sie ja gestern schon gewusst. Denn es kann ja nur regnen oder nicht regnen, ja. Also, und das nennt man Cloudbusting. Und die Kate Bush, Leute, die aus dieser Generation sind, aus den 60er, 70er und 80er Jahren, bei allen im westlichen, in der westlichen Hemisphäre stattfindenden Jugendaufbegehren, Revolten, war Wilhelm Reich, dieser bedeutende Mann, eigentlich die Galionsfigur.
Er hat eine Lebensenergie-Orgon versucht zu schaffen, oder wie würden Sie das?
Das gibt's, also ich meine, es gibt natürlich mehr Energien und vor allen Dingen Dinge, wie sage ich immer, mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, ja, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt, der berühmte Hamlet-Satz. Und Energie, Na, selbstverständlich. Denken Sie mal, in meiner Schulzeit hat man gesagt Vakuum. Und was ist da drin? Nichts. Das stimmt natürlich nicht. Ja, Blödsinn. Selbstverständlich ist auch in Vakuum etwas drin. Und die Energie, die wir alle spüren, ja. Und bei mir geht es weiter und bei vielen Leuten geht es weiter und bei Ihnen vielleicht auch. Ich fühle mich tatsächlich verbunden mit allen Dingen, von denen ich weiß und, jetzt kommt's dazu, auch mit den Dingen, von denen ich nichts weiß, aber sie mir vorstelle. Also ich weiß mittlerweile, dass wir sind eine Kugel, also wir sind keine Scheibe mehr und unser Sonnensystem und weiter und weiter und weiter. Mit all dem, da kann ich mich hin beamen in Gedanken. Und wenn wir heute sagen, eines Tages wird es jemand geben, der macht, hier ist der Strahl, stell dich drauf, in 7 Minuten bist du in New York. Ich sage, ich halte es für möglich. Wie so viele Dinge habe ich in meinem Leben nicht für möglich gehalten, die ich jetzt weiß, dass es sie gibt. Mir ist heute noch völlig unerklärlich, ja, obwohl ich es beweisen kann und es ist, stimmt ja auch. Und weil ich wähle eine Nummer und bin in Yokohama.
Absolut.
Und bis oft fliege ich immer wieder, Mensch, hey, wir sind in der Luft und wir kommen auch wieder runter. Alles erklärbar, ich weiß es. Aber dass es möglich ist, hat mit etwas zu tun, was kein Wissenschaftler der Welt je wirklich klar erklären kann. Und deshalb gibt es Energien, die noch zu entdecken sind. Seele, Geist und so weiter.
Der Fall Wilhelm Reich ist am 18. Januar in Österreich angelaufen. Ja. Und kommt nach Deutschland?
Ja, die sind daran am Arbeiten, okay. Ja, natürlich. Ja.
Alles klar, wir hören jetzt Kate Bush, Cloudbusting. I still dream of Organon. Kate Bush, Cloudbusting, die letzten Minuten mit Klaus-Maria Brandauer. Wir weisen jetzt nochmal darauf hin. Also, Sie sind ja jetzt gerade hier. Im Admiralspalast, ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist eine Aufzeichnung. Sie sind gerade in den Proben für März, lesen unter der, nein, es ist keine Lesung, sondern ein Personenstück unter der Regie von Peter Stein. Das letzte Band von Samuel Beckett. Das Ganze wird aufgeführt. Möchten Sie es sagen? Bitte. Also, zeigt auf mich und geht vom Mikro weg. In der Schinkelkirche von Neuhardenberg. Es gibt 6 Termine. Das Ganze ist im März, weil wir weisen jetzt schon darauf hin, weil das erfahrungsgemäß sehr schnell ausverkauft sein wird. Also 15., 16., 17. März und 22., 23., 24. März. Das sind jeweils Freitag, Samstag und Sonntage. Jetzt müssen Sie noch was sagen, weil es, keine Ahnung, mit das macht Spaß oder das wird schön oder kommen Sie doch alle oder...
Erstens mal ist der Spielort, ja. Ich kenne ja nun das Burgtheater und das Berliner Ensemble und viele Theater auf der Welt und Räume, in denen ich schon aufgetreten bin. Aber diese Kirche, die Schinkelkirche in Neuhardenberg, das ist eine besondere Atmosphäre, ein fantastischer Raum, in dem man unglaublich gut zuhören kann und sehr, sehr gut nachdenken kann. Und da machen wir das letzte Band von Samuel Beckett, wie Sie gerade gehört haben. Das ist eine Überlegung zu uns. Was machen wir zwischen dem ersten Schrei, den man macht, wenn man einen Klaps auf dem Hintern bekommt, der übrigens gar nicht so günstig ist. Da kriegt man einen Klaps auf dem Hintern, wenn man auf die Welt kommt und dann ist man gleich irgendwie, kriegt man einen auf den Hintern. Und bis zum letzten Atemzug. Das ist der Inhalt. Aus einem Mensch, der nur Bände abhört, weil er es als Schriftsteller nicht geschafft hat, hört er die Bände ab, anstatt Bücher geschrieben zu haben. Krapp oder das letzte Band. Eine Sache, die mir selber so wahnsinnig gut gefällt. Kommen Sie, schauen Sie es an. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, schreiben Sie mir.
Wie denn? Wie kann man Sie denn anschreiben? Gibt es da eine, haben Sie eine E-Mail-Adresse?
Mich kann man überhaupt nicht anschreiben.
Ach, sehen. Aha, alles nur
aber
so
hier,
dahergesagt.
Aber hier, bei Ihnen ist doch vielleicht eine Möglichkeit.
Wir können das weiterleiten.
Ja, das wäre sehr, sehr nett.
Hörbar
schicken Sie mir die 2 Nachrichten.
hörbar@radio1.de, wenn Sie Worte an Herrn Brandauer richten möchten. Und jetzt kommt Ihr letzter musikalischer Beitrag, Tosca.
Ja, Tosca, damit verbinde ich meinen ersten Besuch in einem Theater überhaupt. Und das war die Oper, die Arena in Verona. Und da sind 30.000 Menschen drin und wir haben damals gehört Tosca und der Cavadossi, der mir so Eindruck gemacht hat, weil er so schön gesungen hat und weil er so schön war, was ich sonst eigentlich nur bei Frauen festgestellt habe, Franco Corelli.
Okay, apropos schön und Frauen, wir verlosen dreimal zwei Karten für das letzte Band im März von Samuel Beckett. Und ja, apropos schöne Frauen, wir gehen jetzt nochmal in den Mainstream, um da auch die Klammer irgendwie, ne, um das Ganze wieder rund zu machen. Kim Basinger. Sie haben an der Seite von Kim Basinger gespielt in einem Bond-Streifen und wir möchten Streifen, das ist auch so ein tolles Wort. In einem Bond-Streifen, das sagt man auch bald wahrscheinlich gar nicht mehr. Wenn Sie wissen, wie dieser Bond-Film hieß, dann schicken Sie uns eine E-Mail an hörbar@radio1.de, bitte auch mit Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Gut. Dann haben wir diese zwei Stunden jetzt rumgekriegt, Herr Brandauer.
Ja, rumgekriegt kann keine Rede sein.
Naja, Sie haben doch vorhin, da bin ich erleichtert. Ja. Glauben Sie es mir. Schön. Und ja, ich hoffe, dass Sie noch einen schönen Sonntag haben. Bleiben Sie bei Radio 1. Machen Sie was Schönes ansonsten. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.